herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Diese Frau hat Energie und Tiefe. Sie war der Star der Fernsehserie Eldorado KDW und hat mit ihrer Rolle als willensstarke Tochter des Kaufhausbesitzers für Furore gesorgt und die Kritiker durch die Bank begeistert. Ihr Spektrum groß, ihre Spielfreude sensationell. Aktuell ist sie als radikale Tierschutzaktivistin im Kino zu sehen. Ihre Rollen immer vielschichtig, immer ein bisschen, würde ich sagen, drüber. Ganz normal scheint dieser Frau zu wenig. Klingt spannend. Sie ist es. Herzlich willkommen, Schauspielerin Lia von Blarer. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich könnte mir vorstellen, Lia, dass du noch ein bisschen aufgeregt bist. Es ist ja deine erste Talkshow.
Ja, das ist richtig. Ich war noch nie live im Fernsehen. Das ist sehr aufregend.
Und dann auch noch live.
Ja.
Das heißt, was du jetzt sagst, das können wir auch nicht mehr irgendwie verändern, rückgängig machen. Das steht.
Es gibt nicht noch so einen Cut von der Regie und so nochmal und mach noch ein bisschen hier, mach noch ein bisschen da.
Ist, ja, wie es ist. Und hast du dir lange überlegt für diesen besonderen Moment, was du heute anziehst?
Nee.
Weil es sieht sehr speziell aus. Ich finde es super.
Ich hab gedacht, rotes Sofa, dann nichts Rotes, weil dann sieht man ja nur mein Gesicht. Und dann dachte ich, naja, so Muster sieht man gut. Und dann habe ich das hier noch bei meinen Eltern gefunden und dachte, das kommt auch noch mit.
Speziell und die Farben der Socken genau in der Farbe des Sofas.
Die,
die Eltern sind in der Schweiz. Du lebst in Berlin und in Paris und kommst gerade aus dann der Schweiz, wenn du sagst, bei deinen Eltern?
Ja, genau. Ich war jetzt ein paar Tage in der Schweiz und habe eben dieses Hemd abgegriffen.
Und ein bisschen bei den Eltern Zeit verbracht.
Genau.
Wir fahren gleich zusammen nach Paris. Doch zunächst wollen wir dich natürlich kennenlernen und über das informieren, was im Norden aktuell interessiert. Die Hannover Messe zum Beispiel. Heute war Eröffnung. Sarah Markus berichtet.
Knapp daneben zielt der geschäftsführende Bundeskanzler auf der Hannover Messe heute Morgen. Olaf Scholz nimmt es auf mit einem Eishockey-Roboter im Team Kanada, dem Partnerland der weltweit größten Industrieschau für Maschinenbau und Elektrotechnik.
Dadurch, dass wir uns austauschen, gelingt es uns, besseren Fortschritt, besseren Wohlstand, besseres Wachstum in der ganzen Welt zu erreichen.
Begleitet von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil begann die Messe für das breite Publikum mit dem traditionellen Kanzlerrundgang. Rund 4000 Aussteller aus 60 Ländern zeigen ihre Innovationen. Das beherrschende Thema der Messe: künstliche Intelligenz und wie Fabriken damit einfacher und schneller produzieren können. Die Zeiten schwierig.
Wir sehen eine verhärtete Welt Richtung China, neuerdings auch Richtung USA, was die Handelsthemen angeht. Wir haben Krieg in Europa. All diese Dinge drücken die Stimmung.
Schwerpunkte der weltweit größten Industriemesse sind Wasserstoff, klimaschonende Produktion und die industrielle Transformation. Die internationale Konkurrenz ist in allen Bereichen groß. Die europäische Bürokratie allerdings auch.
Sämtliche Regularien, die wir momentan haben, insbesondere in Europa, da muss man einfach was tun. Also wir spielen Fußball, hat letztens einer gesagt, mit Skischuhen, während andere sich etwas lockerer bewegen können.
Jede Menge Treffer aus der Welt der Ideen und Innovationen können noch bis Freitag in Hannover bestaunt werden.
Du bist zwischen diesen historischen Rollen und diesen hippen, fast berlinerischen, so von dem Typ Frau, den du da abgibst. Da ist eine wahnsinnige Bandbreite, ne?
Ja, ich habe so ein bisschen das Credo, dass ich versuche, mir immer wieder neu zu widersprechen. Also, dass ich nie irgendwie bei einer Sache bleibe, sondern jedes Mal zu untersuchen, was kann ich bei dieser Figur noch mal anders machen? Wie kann ich mich nicht wiederholen, sondern wirklich so ein bisschen die auf neue Gedanken selber auch kommen.
Und merkst du es auch, dass die Regisseure das auch wollen und die auch dementsprechend so ein großes Spektrum anbieten?
Ich glaube schon. Mhm. Also ich glaube, nur dann funktioniert das auch im Casting, wenn es wirklich irgendwie so klickt und wenn von beiden Seiten das Interesse da ist, gemeinsam so eine Figur zu gestalten und da wirklich auch zu wissen, dass man da weit gehen kann.
Also allein eben sehen so wir gerade so unterschiedliche Rollen und Typen von dir. Und was ich finde, was man auch spürt bei dir, da ist immer so eine Energie, wo ich das Gefühl habe, das ist wie so ein Vulkan. Sie könnte ausbrechen, aber sie schafft es auch so, die Energie bei sich zu behalten. Und dann gibt es so einen ganz spannenden Blick, den du immer, so einen ganz intensiven.
Naja, interessant, dass du das so beschreibst.
Also ich bin ganz
selber noch nicht so aufgefallen, aber ich schaue mir auch weniger zu vielleicht.
Aber Durchbruch hattest du mit der Rolle, wo du davor schon einige Hauptrollen gespielt hast, mit Eldorado KDW. Mhm. Da hast du die Fritzi gespielt. Was war das Besondere an der Rolle für dich?
Oh, so viel. Eldorado KDW war so eine wichtige Arbeit für mich. Unter anderem, weil Julia von Heinz, die Regisseurin, einfach so ein wunderbares Ensemble zusammengestellt hat. Also Sowohl Damian Thüne als Joel Bassmann als Valerie Stoll sind bis heute so Herzensmenschen für mich und so wichtige Personen in meinem Leben. Und ich finde, das zeichnet irgendwie so einen Casting-Prozess. Nina Hauen hat gecastet, zeichnet das total aus. Und
das heißt, wenn man sich als Team gut versteht, dann kann man auch besser spielen.
Ich finde schon. Ich finde, wenn man sich vertraut, dann steigt man einfach höher ein. Also dann kann man einfach noch mal ganz in andere Tiefen abtauchen, als wenn man sich nur so oberflächlich irgendwie fast ein bisschen meidet.
Ja, und man kann sich fallen lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass man aufknallt, weil irgendeiner fängt einen auf, möglicherweise.
Absolut. Und ich finde, beim Spielen ist es keine Angst haben, glaube ich, das A und O. Ich glaube, Spielen geht nur ohne Angst und mit großer Neugier und Energie und Freude am Entdecken.
Deine Fritzi, die du da gespielt hast, was ist oder war das für eine?
Fritzi war für mich vor allem eine Figur, die sehr genau wusste, wer sie ist. Ich glaube, das war so berührend für mich, dass sie eigentlich zu Beginn schon ganz genau in sich gesettelt ist, ganz genau weiß, wo sie hin will und was für ein Mensch sie ist. Und dieses Wissen wird so auf die Probe gestellt. Und das wird so hinterfragt und dann fängt sie an zu bröckeln und das auch zu hinterfragen, obwohl sie eigentlich total bei sich ist. Und das habe ich immer sehr geliebt an Fritzi.
Sie ist die fiktive, gab es nicht in echt, Tochter des Kaufhausbesitzers, also des Kaufhausbesitzers vom KDW, Kaufhaus des Westens. Und sie verliebt sich in eine Frau. Ja, ich meine, das ist eine besondere Situation, wie sie früher wahrscheinlich oft vorkam oder gekommen ist. Männer im Krieg, Frauen übernehmen die Geschäfte, die Verantwortung und stehen ihren Mann, ihre Frau. Mhm. Und kaum sind die Männer zurück, dann sollen sie heiraten und weg von der Tanzfläche.
Ja, absolut, absolut. Also wie schnell sich alles wieder ändern kann, das ist ja auch was leider bleibt. Also das ist ja immer noch so.
Erlebst du das so im Filmbusiness?
Ja, nicht nur im Filmbusiness, aber auch gesellschaftlich. Ich habe das Gefühl, es geht so schnell, dass man wieder so, keine Ahnung, das Erstarken der Rechte in Europa, es erschrickt mich. Wo ich denke, da waren wir schon so viel weiter und jetzt ist es so alles wieder da. Ich erschrecke mich darüber, wie schnell das geht.
Das war ja auch eine besondere Zeit, ein besonderer Ort, an dem ihr gespielt habt. Mhm. Also die Dreharbeiten haben in Budapest stattgefunden. Viktor Orban, wie hast du die Situation damals erlebt?
Also für mich war das eine ziemliche Herausforderung, zu wissen, ich habe diese Rolle, die ich unbedingt spielen will. Und gleichzeitig werden wir in Ungarn drehen, in einem Land, das die Rechte queerer Menschen eigentlich kontinuierlich abschafft. Jetzt auch gerade wieder, es ist hochaktuell leider. Und jetzt fahren wir mit einer deutschen Produktion nach Ungarn und drehen da. Und ich hatte das Gefühl, aus diesem inneren Konflikt, den ich spüre, muss irgendwie was Drittes, Künstlerisches, Eigenständiges entstehen. Und daraus ist die Idee entstanden für Hurry Up and Wait.
Ein Buch zu machen.
Ja,
das
genau.
Das ist ein sehr besonderes Buch, weil das hast du zusammen mit deiner Filmpartnerin.
Mit meiner Filmliebe.
Mit deiner Filmliebe gemacht. Was
genau.
Was ist es für ein Buch? Es sind Fotos drin, es sind Texte drin, wie würdest du es selbst beschreiben? Was war euer Ziel?
Genau, also Valerie Stoll und ich haben uns da zusammengetan. Es geht darum, die queere deutsche Fiktion, die wir da gedreht haben, queerer ungarischen Realität gegenüberzustellen. Das heißt, die Textebene gehört der queeren ungarischen Community. Das sind alles Textbeiträge von Tagebucheinträgen zu Reden, zu Gedichten, ist alles Mögliche dabei. Die gegenübergestellt werden zu unseren analogen Fotografien, Valerie und ich und Tonio Schneider, der mein, Erzfeind spielt.
Ja.
Wir drei haben die Dreharbeiten fotografisch begleitet und haben dann in einem Team zusammen mit dem Verlag Kettler, wo das Buch erschienen ist, dann zusammen kuratiert, die Fotos zusammengestellt, wie wir da durchführen.
Das finde ich sehr besonders. Das Buch hat auch einen Preis bekommen, weil es auch sehr schön kuratiert ist, also sehr ästhetisch kuratiert ist, aber eben auch eine Botschaft hat. Wie wichtig ist es dir, auch als Schauspielerin, du bist in der Öffentlichkeit, Haltung zu zeigen? Nicht nur zu haben, sondern auch wirklich laut zu sagen, was du denkst?
Ja, ich finde das sehr wichtig. Ich finde, wenn man ein Scheinwerferlicht bekommt, dann muss man es irgendwie teilen. Mhm. Und die Einnahmen unseres Buches, die Gewinne, werden gespendet an die NGO Budapest Pride. Das war so die Idee, dass man quasi, wenn man schon in einem Land eine queere Geschichte erzählt, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und gleichzeitig da die Rechte von lesbischen Frauen eingeschränkt werden, dann muss man irgendwie monetäre Wege schaffen, erfinden, da nochmal Geld irgendwie zurückzuspielen. Und genau, auch gerade Budapest Pride, Orbán möchte die gerade verbieten. Das ist hochaktuell. Die Pride soll nicht stattfinden. Es sollen Leute irgendwie zu Geldstrafen verurteilt werden, wenn sie sich doch trauen, zu der Pride zu gehen. Und ja, es ist leider nicht 1920, sondern 2025. Es ist immer noch viel Arbeit.
Also ich finde es wirklich bemerkenswert und toll, dass du die Fläche, die du hast, auch nutzt, um eben zu sagen, was du denkst. Queer, so bezeichnet sich auch die Musikerin Lara Hulo. Eigentlich dachte sie schon mit der Karriere als Musikerin, das wird nichts. Doch dann kam der ersehnte Durchbruch. Und jetzt mit Ende 20 kann sie endlich nur noch das machen, was sie möchte, Lieder schreiben und singen.
Besuch bei einer Newcomerin der deutschen Musikszene.
Ich bin Lara Hulo, ich bin Musikerin, ich mache deutsche Indie-Musik.
Lara Hulos Karriere startet gerade richtig durch.
Musik zu machen, das war halt immer mein Halt im Leben. Ich habe immer Lieder geschrieben, um quasi Emotionen zu verarbeiten. Ich war nie so die Tagebuchschreiberin, ich habe dann Gedichte geschrieben oder Lieder geschrieben.
Geboren und aufgewachsen ist sie in Schleswig. Musik hat in ihrer Familie immer eine große Rolle gespielt.
Mein Papa hat immer viel Musik gemacht. Ich habe ihm damals immer so beim Gitarrespielen zugehört. Und dann hatte ich halt irgendwann den Wunsch, selber so die Gitarre in die Hand zu nehmen. Und hat er mir die ersten Akkorde beigebracht, weil ich halt davor immer schon gerne gesungen habe. Und dann kam das irgendwie so aus eigenem Wunsch.
Nach dem Abi studiert Lara in Lüneburg Musik auf Lehramt. Als Lehrerin arbeiten wollte sie nie.
Erfolgreiche Musikerin zu werden, das war mein Lebenstraum immer. Und ich dachte wirklich, eigentlich mit 27, dachte ich so, okay, vielleicht klappt es nicht. Aber dann in dem Moment, ich habe das Gefühl, als ich losgelassen habe, hat es dann geklappt und jetzt will ich es nie wieder hergeben.
Sidebitch heißt der Song, mit dem der Durchbruch kommt.
Ich will nicht nur deine Sidebitch sein, wegen dir noch ein Loch reinfallen. Ich hab Angst, mich zu verlieben, doch ich würde gerade lügen, wenn ich sag, ich will's aufgeben, weil ich viel zu sehr genieße.
Der Clip geht viral. Ihre Songs werden 100.000-fach gestreamt. Liebeslieder wie Für Annie. Alle sind Frauen gewidmet.
Ich war lange in einer Beziehung mit einem Mann und es war auch eine sehr, sehr schöne Beziehung. Aber ich habe dann auf einmal eine Frau kennengelernt, zu der ich irgendwie eine extrem dolle Anziehung gespürt habe. Und dann habe ich mich verliebt und konnte irgendwie nicht anders. Seitdem date ich Frauen.
Ich will, dass du Angst hast vor den Liedern, die ich schrei.
Das ist voll sentimental für mich, weil ich wirklich diese Leute zu sehen im Publikum, wovon man immer geträumt hat, das ist schon besonders. Und auch zu merken, dass meine Musik und vielleicht meine Emotionen anderen Menschen Kraft geben.
Als queere Künstlerin oder Social Media Star will Lara nicht wahrgenommen werden, nur als Musikerin.
Sie ist auf jeden Fall ein Energiebündel, kann man nur sagen. Sie steckt voller Energie und ziemlich starken Emotionen, würde ich sagen. Also eine sehr emotionale Musikerin, eine wahnsinnig tolle Sängerin.
Heute spielen die beiden als Vorband in Hannover.
Sie hat so eine rauchig geile Stimme und wir haben ordentlich mitgesungen. Es war sehr geil zuzuhören.
Also ich finde schon die Stimme besonders, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, die Texte haben halt auch wirklich Meaning. Also es ist nicht einfach nur so irgendwas singen und irgendwie die Melodie passt, sondern es passt einfach beides.
Nach dem Gig ist Lara ihrem Ziel, erfolgreich ihre eigene Musik zu machen, wieder ein Stückchen näher.
Es ist so ein Privileg, dass ich sowas tun darf und dass ich diesen Job machen darf. Und das ist das, wovon ich immer geträumt habe als Kind. Und dieser Traum wird gerade wahr.
Ich will nicht nur deine Sidebitch sein. Ich bin immer ganz.
Ende des Jahres geht Lara Hulo mit Band auf ihre zweite eigene Tournee. Auch hier bei uns im Norden.
Ja, tolle Frauenmusikerin, oder?
Ja, extrem, ja, voll.
Du hast auch gerade das Gefühl gehabt, du kennst die Musik,
oder? Ja, das
oder?
Ist ein Lied. Ja, das ist Sidebitch-Lied. Ja. Ich kenne es auf jeden Fall, habe es schon gehört. Und
bist du
richtig rein.
Bist du selbst musikaffin? Hörst du viel Musik? Machst du Musik?
Ja. Ich habe sehr resoniert mit dem Satz, kein Tagebuch zu schreiben, sondern Gedichte und Lieder und Lyrics. Das habe ich auch viel gemacht.
Und singst du dir auch die Lieder, die du schreibst?
Ja, mache ich auch. Aber es ist so ein bisschen was, was ich so ein bisschen mehr für mich behalte.
Vom kleinen Publikum, nicht vom großen. Ja, wer weiß. Aber ich habe gesehen, bei deiner Beschreibung von der Agentur steht auch, dass du auch affin bist, Chansons singen kannst, französische. Und was ich auch interessant fand bei der Beschreibung, da steht, besondere Fähigkeiten, Rettungsschwimmen, Messer werfen und Seiltanz.
Ja, stimmt.
Wieso kannst du Messer werfen und Seiltanz?
Ich habe Messer werfen gelernt von meinem Cousin zweiten Grades. Der konnte
so, wenn die Eltern gedacht haben, ihr spielt schön gemeinsam im Garten, nichts passiert, habt ihr Messer werfen gemacht.
Ja, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber er konnte das und ich wollte es unbedingt lernen und er hat es mir beigebracht und dann.
Aber du standst nicht am Baum, während er geworfen hat.
Nee.
Okay. Bei den Schweizern weiß man nicht, Wilhelm Tell. Ja,
genau. Hat ja Tradition. Ja, eben. Nee. Ich hatte einfach nur so ein großes Brett im Garten und dann habe ich alle Arten von Messer da rangeworfen. Es sind auch einige kaputt gegangen. Man sollte nicht jedes Messer werfen.
Und Seiltanzen?
Und Seiltanzen, ich war sehr zirkusaffin. Also ich wollte immer unbedingt im Zirkus sein und konnte dann in so einem Sommerzirkus teilnehmen und habe da Hocheinrad habe ich gemacht, viel Einrad bin ich gefahren und eben Seiltanz und Trapez.
Wow, das heißt, du wolltest eigentlich Artistin werden?
Vielleicht. Ich wollte auch mal Stuntwoman werden.
Ja, du kannst auch, habe ich auch da gelesen, Kampfsport
und Kickboxen. Ich gemacht,
Kickboxen.
Genau. Ja. Alles, wo viel Energie rausgehen
total,
kann.
Total, es musste was raus. Das habe ich ausgefüllt. Warst du denn als Kind, du bist ja in der Schweiz aufgewachsen, eben dann auch ein sehr großes Energiebündel, hast immer was und viele Ideen gehabt?
Definitiv. Klingt so. Ja, doch, beschreibt das ganz gut.
Ja. Obwohl es ja nicht wirklich in die Schweiz passt, so vom Klischee. Da hat man immer das Gefühl, da ist schon alles in so kleineren Kästchen und nummeriert. Ja, da passt jeder so in seine Rolle.
Ja,
du bist immer...
War vielleicht auch das Problem.
Okay.
Genau, ich bin ja sehr früh ausgezogen und das war mitunter, glaube ich, so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, ich passe einfach in kein Schema rein und möchte es auch nicht. Und weiß das für mich. Und meine Eltern waren so großzügig, mich gehen zu lassen sehr früh.
Ja, tatsächlich bist du nämlich mit 15 ausgezogen, also minderjährig. Hast du gesagt, du willst nach Berlin. Warum denn nach Berlin? Also woher hattest du die Idee in deinem kleinen Schweizer Ort, ich muss nach Berlin?
Ich habe eine Tante in Berlin. Ah, okay. Das hat sehr geholfen. Mhm. Genau, die älteste Schwester meiner Mama lebt in Berlin schon viele, viele Jahre. Und das war, glaube ich, auch für meine Eltern eine große Erleichterung, dass ich jetzt nicht ganz alleine in der großen Stadt Berlin ankomme. Und ich hatte das Totschlagargument, dass ich damals schon wusste, dass ich Schauspiel machen will und gesagt habe, ich muss richtiges Hochdeutsch lernen. Und wo lerne ich richtiges Hochdeutsch? Zumindest in Deutschland, ob das Berlin jetzt der richtige Ort ist, aber auf jeden Fall mehr in Deutschland als in der Schweiz.
Das heißt, vorher hast du richtig Schweizerdeutsch gesprochen,
ja, also genau.
So wie du halt zu Hause sprichst.
Genau.
Wie klingt das? Kannst du uns mal einen Satz schenken?
Heute sagen wir, viel Spaß beim Schauen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit.
Ja, aber dann ist ja Deutsch, also Hochdeutsch für dich echt Fremdsprache. Aber das spricht
es ist eine andere Sprache. Ja. Aber es ist einfach, es ist vor allem grammatikalisch einfach anders. Also die Satzstruktur ist anders. Also ich weiß noch, an der Schauspielschule wurde manchmal so reingegeben, ja, mach mal den Text, mach Schiller noch mal auf Schweizerdeutsch. Und ich war immer so, das ist keine Hilfe. Das ist sehr kompliziert, weil jetzt muss ich alles umstellen und nichts funktioniert mehr.
Aber wir müssen noch mal zu diesem mit 15 Ausziehen nach Berlin zurück. Also du sagst deinen Eltern, ich möchte Schauspielerin werden, das ist mir hier alles zu eng, zu klein, zu sehr Schweiz. Ich möchte nach Berlin zur Tante. Und die haben dann gesagt, vielleicht nicht so toll, haben wir uns anders gedacht, aber wir unterstützen das.
Ja, also sie waren schon auch beide sehr überrascht. Also sie waren beide so ein bisschen so, aha, wo kommt das jetzt her? Und ich habe durchaus auch eine Berufsberatung dann noch mal gemacht.
Ach,
weil meine zusammen Eltern mit beide, Eltern? Nee, nicht mit zusammen mit meinen Eltern, aber nur quasi motiviert von ausgehend von meinen Eltern, weil meine beiden Eltern in sozialen Berufen arbeiten, jetzt nicht aus einer künstlerischen Richtung kommen. Und ich glaube, für sie war es sehr schwierig, weil sie ja wussten, dass sie mich da nicht so unterstützen können, weil es da nicht so die Anknüpfungspunkte, die haben jetzt keine Kontakte gehabt oder so. Und Schauspiel ist natürlich irgendwie Kategorie Traumberuf und es funktioniert nicht immer. Und ich glaube, das war nicht so einfach für sie, das so darauf zu vertrauen, dass das schon irgendwie schiefgehen wird.
Aber die Berufsberaterin hat gesagt, ist eine gute Idee.
Ja, also zumindest meinte sie, normalerweise kommen Leute zu mir, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ihre Tochter weiß es ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man könnte es ja mal ausprobieren und wenn es gar nicht funktioniert, kann man dann immer noch gucken, ob es noch was anderes gibt.
Also,
aber
gesagt,
ja, ich habe auch den größten Respekt vor meinen Eltern.
Oder, sie muss man sagen, was für ein Vertrauen. Wie gesagt, du warst 15 und sie haben Traumtänzerin dir die Chance gegeben, nach Berlin zu gehen. Du bist da erstmal auf ein Internat gegangen, auf eine Insel, so eine Inselschule war das. Und das klingt zumindest ein bisschen Bullabü. Und da gibt es jemanden, der sich noch sehr gut an dich erinnert aus der Zeit. Pass mal auf.
Oh Gott.
Elia, Ganz liebe Grüße von der Insel. Hab dich noch lebenslustig und voller Tatendrang in Erinnerung. Ich hoffe, du bleibst so. Alles Gute für deine persönlichen Projekte. Und falls du mal Heimweh hast, die Insel rennt nicht weg, dann sieht man sich gelegentlich. Auf Wiederlurge.
Oh, das ist so süß.
Oder? Olaf Trespa, dein Lehrer damals.
Ja klar, das war mein Klassenlehrer.
Obwohl du dem auch gesagt hast, nachdem du dann ein Jahr in der Schule warst, also okay, ist ja, die Schule ist ja okay, aber das Internat, nee. Ich ziehe jetzt in eine eigene Wohnung, da warst du 16.
Ja, das stimmt, das stimmt. Mir war das alles ein bisschen zu bullabü, wie du sagst. Ich wollte mich ernsthaft auf mein Abitur konzentrieren und dachte, ich brauche da ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Ruhe für. Und bin dann in eine eigene Wohnung in Tegel gezogen.
Und das Tolle ist, du hast dann wirklich deinen Traum weiterverfolgt, hast dich beworben bei Schauspielschulen, bei vielen. Viele wollten dich nicht. Und auf einmal hattest du drei Angebote, unter anderem Stuttgart. Und du hast dich für Rostock entschieden. Warum?
Ja, ich hatte das Gefühl, Rostock war einfach die größere Herausforderung. Ich hatte das Gefühl, in Rostock wird es mir nicht leicht gemacht. Und die Dozierenden finden es ganz gut, was ich mache, aber sehen da schon auch noch Potenzial nach oben. Und das fand ich gut. Also ich habe immer versucht, irgendwie so ein bisschen die größere Herausforderung zu wählen und dahin zu gehen, wo es weh tut oder wo ich Angst bekomme.
Und hat es weh getan in Rostock?
Es geht. Eigentlich war es dann doch sehr schön. Es hat durchaus auch schon mal weh getan, aber das hätte es auch in Stuttgart oder irgendwo anders.
Rostock ist ja an der Ostsee. Hast du da, weil du ja früher in der Schweiz schon Rettungsschwimmerin warst, auch so ein bisschen Rettungsschwimmen gemacht? Vielleicht hast du dir ein bisschen Geld verdient während der Schauspielschule?
Das wäre eine gute Idee gewesen. Nee, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich war so absorbiert von diesem Studium und dieser Schule, dass ich da nicht dran gedacht habe.
Siehst du, Rettungsschwimmen, das ist ja mehr als nur auf dem Turm sitzen und so ein bisschen auf den Strand gucken. Was im Wasser passiert, das ist ein richtiger Sport. Es ist sogar Leistungssport, Rettungsschwimmen und vielleicht sogar irgendwann olympisch. Und Alicia Elling hat ein paar ehrgeizige, tolle Mädels in Norderstedt getroffen, die schon dafür trainieren.
Abtauchen in Blubberblasen und in einen Sport, der lebenswichtig, extrem fordernd und immer noch recht unbekannt ist. Rettungssport. Für die Mädchen der DLRG Norderstedt ist es ein Wettrennen um Bestzeiten. Gleichzeitig müssen sie im Wasser als perfekte Einheit funktionieren. Das Ziel von Kaya, Finja und Co., ihren Landesmeistertitel in Schleswig-Holstein im Mai verteidigen. Wettkämpfe gibt es im Einzel, aber auch als Mannschaft. Dreimal wöchentlich trainieren hier die 15- bis 18-Jährigen gemeinsam im Chlor. Die Norderstädterinnen sind derzeit das stärkste Team Norddeutschlands.
Es ist so ein richtig freies Gefühl. Man fühlt sich, wenn man reinspringt, ist man direkt so im Fokus.
Und man hat auch das Talent, sag ich mal, Leuten zu helfen. Also ich könnte jetzt einfach irgendwo reinspringen und dann halt ein Ertrinken retten. Und das verbunden dann auch noch mit Spaß ist natürlich so das Highlight, sag ich mal.
Auch die Wettkämpfe machen ganz viel Spaß.
Mich begeistert vor allem die Vielfalt, dass es so viele verschiedene Disziplinen gibt. Das gibt es, glaube ich, bei vielen Sportarten nicht, dass es so unterschiedlich ist.
Ein Aspekt, der auch Nachwuchstalent Katharina Hoffeins gelockt hat. Eigentlich war die Hennstedt-Ulzburgerin im regulären Schwimmsport zu Hause, bis sie über eine Freundin in die DLRG-Welt eintaucht.
Es ist natürlich diese Vielfältigkeit irgendwie und es ist, ich sag mal, nicht nur Kacheln zählen, sondern ein bisschen anspruchsvoller.
Deshalb stellt die 18-Jährige zusätzlich zu den Wassereinheiten ihre Muskeln jede Woche beim Krafttraining.
Also es ist schon eine große Herausforderung. Wir haben ja auch Strecken, in denen wir teilweise 50 Meter tauchen müssen. Und da braucht man natürlich eine sehr große Kondition.
Herz-Lungen-Wiederbelebung übt die Schülerin regelmäßig. Denn sie steht bei Sportveranstaltungen auch als Ehrenamtliche am Wasserrand und passt auf, dass niemand ertrinkt. Beim Rettungssport werden auch Puppen, also Dummies, abgeschleppt. Laut einer Regeländerung darf die Puppe inzwischen sogar unter Wasser geschleppt werden. Allerdings, dieser Kandidat dürfte so nicht überleben. Schneller und dynamischer soll der Sport damit werden, um eines Tages olympisch zu sein.
Dass es drinnen und draußen Schwimmen gibt, also Freiwasserschwimmen.
Beim Freiwasserschwimmen messen sich die Athleten in den Sommermonaten im Salzwasser. Statt Chlor gibt es eine Nord- und Ostseebrise um die Nase. Statt Puppen gibt es Sprints am Strand, Rettungsbretter oder Brandungsschwimmen.
Es ist manchmal ein bisschen komisch, meistens auch relativ kalt. Und man sieht natürlich ein bisschen mehr Natur und muss sich ein bisschen besser orientieren.
Der absolute Höhepunkt für die Norderstädterinnen? Vergangenes Jahr qualifizieren sie sich sogar für die WM in Australien. Für die vorderen Plätze hat es nicht gereicht, aber ein Traum wurde wahr. Und der wäre nicht in Erfüllung gegangen, hätten sie nicht als Team gemeinsam alles gegeben.
Am Strand wäre man natürlich auch nicht alleine, um eine Person zu retten. Und zusammen macht es einfach auch mehr Spaß. Mein Team ist eigentlich alles für mich. Ohne das Team kommt man hier auch nicht so weit. Und die unterstützen einen immer. Und es ist einfach sehr schön. Man hat eine tolle gemeinsame Zeit.
Gemeinsam. Ein Sport, der mehr ist als nur ein Hobby. Eine zweite Familie. Im Wasser und an Land.
Fürchtet euch nicht.
Da werden jetzt Erinnerungen wach, oder? Wenn du gerade die Mädels siehst.
So ein bisschen, ja. Aber eben, ganz so ambitioniert waren wir nicht. Ich war nicht niemals auf Leistungssportniveau. Das leider nicht.
Und musstest du mal jemanden retten?
Ich sollte, ich glaube, in der dritten oder vierten Klasse wollte mein Grundschullehrer, dass ich doch mal zeige, wie das geht. Er war ungefähr doppelt so groß und dreimal so breit wie ich. Und es war ein bisschen absurd, aber ich habe es überlebt.
Das klingt schon so, als würde man das heute auch nicht mehr machen.
Ja, es war schon ein bisschen, es war voll okay. Es ging mir so darum, zeig doch mal, wie das geht. Ja. Aber ich hätte ja auch irgendwie jemanden in meiner Größe retten können. Aber naja, gut.
Wir sind in Paris. Wir sind ganz oben auf Montmartre, so ein Lieblingsort, oder es gibt ja so viele Lieblingsorte in Paris. Läufst du da hoch, wenn du da bist?
Ja, ich glaube, da unten gibt es irgendwo so ein kleines Kino, was sehr toll ist, so ein kleines Programmkino, die auch so Special Screenings machen und so. Und hier runter müsste sein ein Stoffladen, wo ich sehr gerne bin. Meine Mutter näht passioniert und da gibt es sehr tolle Stoffe. Und wenn ich mir wieder mal was wünschen darf, dann...
Ach, dann suchst du einen Stoff aus, bringst du nach Hause und... Und sagst du auch den Schnitt oder hat deine Mutter eigene Ideen, was
sie dir hat, gut stehen könnte? Sie hat meistens eigene Ideen auf jeden Fall, aber ich habe schon auch Mitspracherecht.
Kann ich mir vorstellen.
Wir dürfen das auch zusammen rausfinden.
Ja. Montmartre ist ja auch der Ort, wo die ganzen Künstler sind, die tollen Porträts malen und wo man auch den schönen Blick hat auf die Stadt. Die meisten kennen Sacré-Cœur, wo man vielleicht abends so als Tourist hingeht oder noch ein Schloss an den Zaun macht, um die ewige Liebe zu demonstrieren. Wie kommt es, dass du so Paris-affin bist?
Ich habe in Paris an der Schauspielschule mein letztes Semester verbracht. Mhm. Genau, ich habe ein Erasmus-Semester gemacht an der École Supérieure d'Art Dramatique in Paris. Und seitdem hat sich Paris wirklich einen Platz in meinem Herzen erobert. Ich war total unvorbereitet darauf. Ich hatte nicht vor, mich in Paris zu verlieben, aber es ist einfach passiert.
Warum? Was ist in Paris, was dir so gut gefällt?
Ah, es ist nicht so leicht zu beschreiben. Ich finde, es gibt so eine Art Lebensgefühl, was einfach so eine gewisse Leichtigkeit hat, die ich einfach total schön finde. Ich finde, dass man mittags schon einen Wein trinken kann, irgendwie schön, ohne dass ich so wahnsinnig gerne Wein trinke. Aber ich finde einfach, dass es geht.
Savoir-vivre.
Ja, savoir-vivre, genau. Ja, wirklich. Es ist wirklich dieses Lebensgefühl von, wir können das Leben auch genießen. Und es geht nicht in jedem Gespräch um alles. Ja. Auch wenn ich Gespräche sehr liebe, in denen es um alles geht. Aber diese Leichtigkeit ist was Unvergleichbares, finde ich.
Und hast du seit dieser Zeit dir ein Zimmer oder Wohnung oder so in Paris? Oder wie oft bist du jetzt da?
Also ich bin viel gependelt. Ich hatte eine Wohnung in Belleville und bin dann wirklich zwischen Paris und Berlin gependelt. Und jetzt ist es so ein bisschen, ich schaue, wo ich irgendwie ein Zimmer kriege oder unterkomme oder ob meine Leute gerade irgendwie Raum haben. Genau.
Und dann aber immer, wenn es geht, mal wieder zwischendurch Paris. Ja. Paris, Paris. Ich kann es gut verstehen. Ich liebe die Stadt aus. Es gibt ja immer so die London-Fans sind und die Paris-Fans sind. Ich bin auch Team Paris.
Ja, Team Paris ist schon ein gutes Team.
Oder? Du hast gerade gesagt, Schauspielschule da gemacht. Sind deine Filme auch mal in Frankreich gelaufen oder hast du in Frankreich gespielt?
Gute Frage.
Außerhalb von der Schauspielschule?
Nicht so richtig. Mhm. Nee, ich war dann auch, also es war 2018 war ich da und dann habe ich so angefangen im Beruf und dann plötzlich hatte ich irgendwie viel zu tun, was ja gut ist. Und dann kam Corona und dann war es alles so ein bisschen komplizierter, als ich eigentlich dachte. Mhm. Ich dachte eigentlich, ich gehe kurz nach Berlin, hole meine Sachen und gehe wieder zurück nach Paris. Und dann war alles sehr viel komplizierter. Aber wurde schon mal was gezeigt in Paris? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, in Lille an dem Serienfestival lief das Original von Bad Influencer, der Serie, die wir gemacht haben. Das ist ja ein Remake von einer niederländischen Serie. Und genau, also da gibt es so eine kleine Anbindung.
Da könnten wir natürlich jetzt auch drüber sprechen, weil das ist eine super krasse und, finde ich, sehr aktuelle Serie, Bad Influencer. Aber wir haben uns für deinen aktuellen Kinofilm entschieden, der jetzt ja kommende Woche am 10. Rauskommt, ins Kino kommt. Und da haben wir einen Ausschnitt von Der Wald in mir. Vielleicht ganz kurz, damit man den Ausschnitt versteht, worum geht's?
Es geht um schizophrene Psychose.
Oh. Sehr kurz.
Ja, sehr, sehr kurz.
Genau, wir schauen mal rein.
Ich kann nicht mehr. Es geht alles kaputt.
Du wirst dich von mir trennen.
Wo bist du? Du bist gar nicht mehr da.
Oh, hart. Du, das wirkt so echt, so deine Verzweiflung wirkt so echt und diese Traurigkeit wirkt so echt. Kannst du das abrufen oder wie bringst du dich in so ein Gefühl?
Ich glaube, beim Spielen ist eigentlich alles ein bisschen echt, aber halt nur für den Moment.
Ja.
Ich glaube, das ist die Gratwanderung. So, ich glaube, wenn man die Verzweiflung der Figur ernst nimmt, dann ist alles da, was man braucht.
Das ist auf jeden Fall ein Film, wo man nicht ganz so schlecht drauf sein sollte, wenn man sich den anguckt, oder?
Ja,
das kommt man noch schlechter
schon,
drauf.
Ist schon ein Ritt, auf jeden Fall. Genau, Leonard Schleicher spielt Jan und ich spiele Alice. Und wir gemeinsam spielen ein Paar, die sehr unterschiedlich sind und doch zusammenfinden. Und dann rutscht eben diese Figur Jan immer mehr in diese schizophrene Psychose ab. Und es war eine sehr tolle, sehr feine Arbeit. Sebastian Fritsch hat die Regie gemacht und er selber kennt diese Krankheit, er hat die selber. Und es ist ein sehr subjektiver Blick auf diese Krankheit, also auch so von innen heraus erzählt. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich total, den im Kino zu sehen, weil das ist kein Laptop-Film. Den muss man schon in groß sehen und konzentriert und da so richtig eintauchen. Und wir sind am 8. April, sind wir auch im Abaton.
Hier in Hamburg.
Ja.
Also genau. Live und erzählt auch ein bisschen was für den Film.
Genau.
Also ich finde den total sehenswert. Ja. Also echt ein starker Film. Ich wette, der kriegt auch sehr gute Kritiken. Hier, wo wir sitzen, im Momata, da sind ja früher vor allem die Künstler gewesen. Und wie gesagt, die Porträtzeichner. Hast du dich schon mal malen lassen da?
Ich habe mich mal aus Versehen malen lassen, ja.
Was heißt aus Versehen?
Was heißt das? Ich bin so rumgestreunert und dann hat einfach jemand angefangen, mich zu malen. Und ich wollte das nicht so wirklich. Und dann haben wir gesprochen und am Ende habe ich 20 Euro bezahlt und habe das Bild mitgenommen und wollte es aber überhaupt nicht haben.
Und jetzt siehst du dir ähnlich auf deinem Bild?
Ich keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht mehr wirklich drauf geschaut. Ich war eher so ein bisschen genervt, dass ich jetzt bezahlt habe für ein Gespräch. Aber es war ein schönes Gespräch und irgendwie war es auch in Ordnung.
Mal sehen, ob das diesmal besser klappt. Es ist erstaunlich, vielleicht hast du das so, erlebst du das auch oder kriegst du das mit? Es sind unheimlich viele junge Leute, die wieder lesen. Also man denkt ja immer, jeder guckt nur so in sein Smartphone. Wie ist es bei dir? Liest du Bücher? Guckst
ja,
du? Okay.
Ja, ja, ich lese viel Bücher. Parallel also, leider auch.
Also jetzt ist ja auch gerade Leipziger Buchmesse, da kriegt man wieder viel Input. Und ein Grund, warum so viele junge Leute lesen, das sind die sogenannten Booktalker. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast, die Buchinfluencer. Und wie sie den Markt verändert haben und die jungen Leute, das erzählt uns Annbrit Backenbüll.
Der letzte Monat war krass, Leute. Ich zeige euch jetzt berühmte BookTok-Bücher.
Das Haus an der Düne. Hier, guck mal, aus sowas. Schön, ne?
Sie begeistern mit ihren Buchempfehlungen Tausende von Followern, werden in ihrer Bubble wie Popstars gefeiert.
Ich kann nicht mehr. Das gehört zu meinen Lieblingsbüchern.
Sogenannte BookTalker revolutionieren momentan die Buchbranche. Ramona Nemitz aus Hamburg ist eine von ihnen.
Ich bin ehrlich, ich habe gelitten, geliebt, geweint und gehofft, dass sich am Ende doch noch irgendwie alles zum Guten wendet.
In kurzen Clips stellt sie auf Social Media Bücher vor, tauscht sich mit ihrer Community über Inhalt und Ästhetik aus.
Ich kann ganz nach Geschmack irgendwie in eine andere Welt eintauchen, wenn ich vielleicht auch mal den Alltag vergessen möchte, wenn ich ja das Bedürfnis habe, mich einfach auch in eine andere Lebensrealität mir vielleicht mal reinzufühlen.
Schon als Kind sei sie ein Bücherwurm gewesen, war in der Schule mit ihrem Hobby allerdings ziemlich allein. Auf Social Media kann sie sich heute mit anderen Bücherfans vernetzen.
Man fühlt sich definitiv weniger alleine, weil man hier halt zahlreiche Menschen irgendwie hat, die auch gerne lesen, die genau das lesen, was man selber auch mag. Und ich persönlich versuche zum Beispiel auch durch Veranstaltungen Menschen offline zusammenzubringen.
Bis zu 120 Bücher liest die Wahlhamburgerin pro Jahr. Täglich produziert und postet sie Content, kramt dafür auch mal in ihrem Bucharchiv.
Ich habe euch mal 5 Titel mitgebracht, die ich in meiner Jugend sehr gerne mochte.
Um zu booktalken, hat die gelernte Medienkauffrau vor 5 Jahren ihren Job in einem Verlag aufgegeben. Privat ist ihr Lesegeschmack übrigens so bunt wie ihr Bücherregal. Doch in der jungen, vor allem weiblichen Community sind sogenannte New Adult Romane angesagt. Das Genre boomt dank der BookTalker.
Sie hat Herzschmerz, richtig Liebeskummer wegen ihrer ersten Liebe.
Das sind so Bücher, die rund um die Liebe sich drehen, aber meistens mit Protagonisten zwischen ja, so 19 und 25. Ich kann den Hype um das Genre total nachvollziehen. Ich meine, es werden auch ganz oft wichtige Themen angesprochen. Es ist ja nicht einfach nur eine Liebesgeschichte von einem Typen, der das Mädchen dann rettet aus ihrer furchtbaren Situation oder so, sondern es geht auch ganz oft um mentale Gesundheit zum Beispiel.
Influencer wie die 30-Jährige beeinflussen inzwischen, wie Bücher geschrieben, entdeckt und populär werden. Verlage und Händler haben ihr Geschäftspotenzial längst erkannt, werben mit bekannten Gesichtern.
Die BookTok-Community ist extrem gewachsen und da haben wir gemerkt, okay, das sind nicht nur Trends, sondern da haben wir die Chance, nachhaltig neue LeserInnen in die Buchhandlung nicht nur zu bekommen, sondern sie für das Buch zu begeistern.
Bemerkbar macht sich das hier vor allem in der Altersgruppe der 12- bis 29-Jährigen. BookTalker können aber nicht nur Neuerscheinungen pushen, sondern verhelfen auch Buchklassikern zu einem zweiten Frühling.
Ja, ja. Stolz und Vorurteil in Horny.
Wir merken das bei uns, dass es einen Hype online gab, wenn Titel, die auch schon mal älter waren, plötzlich super gern gekauft werden.
Auch Ramona Nemetz kooperiert mit Verlagen, Autoren und Händlern. Dennoch ist es ihr wichtig, online authentisch zu bleiben.
Dass ich halt nicht heute das eine Buch und morgen ein ganz anderes Genre präsentiere oder halt auch Bücher in die Kamera halte, wo sich dann die Menschen, die mir folgen, fragen, das habe ich noch nie bei dir gesehen, was willst du jetzt damit?
Vor allem für Liebesromane versucht sie, ihr junges Publikum daher zu begeistern. Nicht trotz, sondern mit Hilfe von TikTok und Instagram.
Ja, schon, das ist super, oder? Ich meine, es ist doch toll, dass junge Leute wieder lesen und wenn es BookTok
whatever dann, works,
oder? Yeah. So ein bisschen Mut, Lust machen auf Literatur. Was liest du gerne?
Oh, ich lese vor allem Sachbücher tatsächlich.
Ach, ehrlich?
Ja, weil ich
Schwarze Gefühl, Löcher oder?
Schwarze Löcher. Nein, Hartmut Rosa ist einer meiner Lieblinge, ja, auf jeden Fall. Unverfügbarkeit, tolles Buch, sehr zu empfehlen. Ich glaube, ich habe schon so viel Fiktion in meinem Leben, dass ich mich freue über ein paar andere Themen als jetzt nur Geschichten.
Ja, das ist auf jeden Fall immer Futter, ne? Dass man, ja, ein bisschen was kriegt, mitkriegt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
Ja, langsam habe ich es verstanden. Ja, ich habe lange
Habe auch ein Rätsel gesprochen. Ich wollte es nicht so plakativ, sondern so ein bisschen subtil machen und damit interessanter. Aber es hat anscheinend nicht geklappt. Wir haben eine ganz wunderbare Porträtmalerin, und Kim Malinda, und die malt schon die ganze Zeit dich. Und ich hoffe, dass du dieses Porträt gleich lieber magst als das, was du damals am Montmartre bekommen hast. So achtlos in die Ecke geworfen hast. Wir müssen jetzt und wollen natürlich vor allem das Porträt von Kim Malinda Bertram uns anschauen. Ich zeig's mal erst nur dir.
Wow, wie macht man das so,
oder?
Schnell?
Gut getroffen?
Ja, total.
Ich zeig's jetzt auch Ihnen. Das ist unser Geschenk für dich, für deine Premiere bei Das und deine Talkshow-Premiere. Ich wette, wir werden dich wiedersehen, auch in anderen Talkshows. Du bist ein wunderbarer Gast, eine fantastische Schauspielerin. Und wie gesagt, jetzt auch demnächst wieder aktuell im Kino. Vielen Dank, Kim, für sie bestimmt unsere Malerin auch eine große Aufregung, hier so live im Fernsehen zu malen. Also auch danke davon. Morgen kommt Saskia Fester, Schauspielerin, die unter anderem ihre Lieblingsrezepte verrät. Freuen wir uns auch sehr drauf. Tschüss, bis morgen und danke dir. Komm gut zurück nach Berlin.
Ciao. Ja, danke sehr. Danke euch.